Also, liebe Leute, wir sind wieder am Start. Axel MV. Es ist die 37. Folge. Hallo. Und wir haben ein Thema heute, was wir schon lange eigentlich mal machen wollten. Und auch die Gäste, die heute am Start sind, wollten wir schon länger einladen. Und jetzt haben wir zu diesem Thema eine aktuelle Dringlichkeit. Da kommen wir später dazu. Ich will erstmal unsere heutigen Gäste begrüßen. Das ist nämlich einmal die Ella Rova und der Christopher Arne.
Hallo.
Hallo, Ella. Hallo, Christopher.
Wo befindet ihr euch denn gerade?
Welcome.
Ella, wo bist du?
Ich bin gerade in Köln, tatsächlich im Homeoffice. Und habe jetzt so zwischen meinen Bürozeiten euch eingeschoben.
Sehr gut, sehr löblich. Und Christopher, du bist auch in Köln.
Yes. Ich bin auch in Köln im Proberaum und hier prasselt gerade der Regen aufs Dach, aber ich hoffe, man hört das nicht so sehr.
Ich wollte gerade fragen.
Der Regen. Genau. Das war doch das, was bei Peter Maffay immer weggemischt wird aus dem Mischpult.
Echt?
Kann man so raus. Ja,
ihr kennt die Story von Peter Maffay, der beim Soundcheck gesagt hat, ich habe so ein Rauschen auf dem Ohr. Und dann hat der Monitormann gesagt, ja, ey, das ist der Regen, wir spielen in der Halle mit Metalldach. Und dann hat Peter Maffay gesagt, das ist egal, mach das weg.
Klare Ansage.
Genau. Genau, unsere heutige Folge heißt nämlich, wir sind pro Musik. Das ist der Titel unserer heutigen Folge. Und zwar passt der natürlich auch sehr gut, weil alle vier, wie wir hier anwesend sind, wir sind alle Pro-Musik-Mitglieder. Und wir wollen heute in dieser Folge über Pro-Musik reden. Was ist Pro-Musik? Vor allen Dingen ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist, was das überhaupt ist. Und letztendlich ist es auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung, aber erst ganz am Ende sozusagen.
Aber weil es schon gut ist, das auch am Anfang zu sagen, werdet Mitglied.
Genau.
Genau.
Für diejenigen, die zuhören und am Rechner sitzen oder am Telefon sind, ihr könnt ja zeitgleich mal auf die Website gehen, nämlich www.promusikverband.de und euch da schon mal reinklicken, euch da ein paar weitere Infos holen. Es ist nämlich so, dass ich mit der Ella zusammen Gründungsmitglied bin von dem Verein Promusik, Verband freier Musikschaffender. Markus, du bist eins der Mitglieder der ersten Stunde sozusagen.
Ja.
Und Christopher, du bist quasi jetzt in der, wenn man so will, zweiten Generation des Vorstands nachgerückt, was wir alle sehr begrüßen. Du hast quasi meinen Posten. Ich war in der ersten Runde, war ich Vorstandsvorsitzender und du bist jetzt, hast diesen Posten als Vorstandsvorsitzender übernommen. Wir sind weitere Vorstände noch, die sind heute nicht anwesend. Ella, du bist Doppelfunktion, Vorstandsmitglied und mittlerweile auch schon seit wie lange? Seit über einem Jahr?
Ja, ja, genau, schon tatsächlich noch ein bisschen länger.
Noch ein bisschen länger.
Genau,
Geschäftsführerin nämlich.
Yes.
Genau, genau. Also das ist jetzt quasi, wir sind, wie ich finde, zwar nicht, wir bilden eine gute Schnittmenge ab. Nämlich freischaffende Musiker sind wir alle. Markus, du und Christopher, ihr schreibt Songs, ihr kreiert Musik. Markus und ich, wir sind beide, oder Ella auch, Hired Gun. Ella, du kommst ein bisschen aus der Klassik, ich komme so ein bisschen aus dem Jazz, Pop. Also wir bilden ziemlich viel ab, was so abgebildet werden kann. Aber lass uns erstmal quatschen. Ella, wann haben wir Promusik gegründet?
Ach geil, ich dachte genau, das ist das Thema, was du übernimmst. Wir haben uns 2021 gegründet. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, Axel ist ja quasi unser Grundstein. Also so ist auf jeden Fall immer meine Wahrnehmung gewesen, weil ich ja tatsächlich auch einen Ticken später noch dazu gekommen bin. Aber offiziell haben wir uns gegründet 2021, damals eben mit dem Gründungsteam von 7 Mitgliedern sozusagen. Und ich weiß noch genau, so die erste Zeit, wo wir gedacht haben, mal gucken, wenn wir das jetzt machen, ob überhaupt irgendwer dazukommt, ob wir vielleicht am Ende 30 Leute sind und so sagen, okay, cool. Und dann waren wir plötzlich 400. Ich weiß nicht, Axel, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch ziemlich genau so da drin.
Ja, man muss aber sagen, das war natürlich, wir wussten überhaupt nicht, ne, was erwarten wir da. Das war letztendlich das Momentum während Covid, muss man so ein bisschen noch dazu sagen. Es ist ja glücklicherweise jetzt schon so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir haben die Pandemie hinter uns gelassen, aber ich glaube, uns allen war auch schon vor der Pandemie klar, dass dieser Beruf, diese Berufsgruppe freischaffende MusikerInnen einerseits total heterogen ist. Du hast Unterrichtende, du hast Punker, du hast Rockbands, du hast klassische Musiker, du hast DJs, die eigentlich auf dem Papier, wenn man sich so mal anguckt, wie unsere Position in der Gesellschaft ist, stehen wir fast gleich da. Wir sind freischaffend, wir haben eben keine Festanstellung. Und für den Staat, was so ja, die Steuern, die wir zahlen und die Ansprechpartner, die wir politisch haben, sind wir eigentlich, haben wir die gleichen sozusagen. Und wenn dann Probleme auftauchen, merkt man relativ schnell, und da war Covid so ein Vergrößerungsglas, wenn man so will, was das so ziemlich gezeigt hat, dass da irgendwie wahnsinnig viele Fragen sind bei der Politik und auch in der Gruppe unter uns selbst. Wer ist denn für uns zuständig? Warum läuft das so komisch? Warum haben wir keinen Support? Und die ganzen Missstände, wenn man so will, auch im Musikbusiness und so weiter, das war dann relativ schnell klar, dass wir da ja eigentlich im gleichen Boot sitzen, aber irgendwie eine Vertretung brauchen, die es nicht so richtig gab. Und deswegen haben wir das angefangen quasi zu gründen während Covid und haben letztendlich einen Bundesverband gegründet, der so ein bisschen wie eine Gewerkschaft angelegt ist. Also, dass wir quasi die Interessen von dieser Berufsgruppe vertreten wollen. Aber Ella, du hast mitgegründet, oder du bist doch zum zeitgleich...
Doch, genau. Ich bin Gründungsmitglied, ja.
Genau.
Ich bin Gründungsmitglied. Ich war nur in dieser ersten Findungsphase vor der Gründung, bin ich erst aber dazu gestoßen.
Genau, das war die Phase, wo wir geguckt haben, gibt es nicht schon sowas? Ne? Wir haben erstmal so sondiert, gibt es nicht andere Verbände, die eigentlich das tun, was wir suchen? Und da haben wir so ein bisschen recherchiert und haben natürlich einige Dinge gefunden. Aber wir haben festgestellt, dass genau das, was wir uns eigentlich so vorstellen, nämlich was ein Verband, der genreübergreifend vor allen Dingen funktioniert, also nicht nur die klassischen Interessen oder die Rock- und Pop-Interessen verbindet, sondern möglichst genreoffen, dass es das in der Form so nicht gibt. Und dann haben wir uns auch beraten lassen von verschiedenen Seiten, die auch alle gesagt haben, ey, ihr müsst es machen. Und dann haben wir es gemacht. Und dann waren wir relativ schnell, was hast du gesagt, 400 Mitglieder. Nach der Gründung im Mai war das, glaube ich, 2021, ne?
Genau, 2021.
Ich kann mich so gut daran erinnern, weil wir haben oft darüber gesprochen, Axel. Ne? Also als wir zusammen jetzt zum Beispiel bei größeren Produktionen saßen oder da als Musiker irgendwie tätig waren, dann haben wir dann oft auch gesehen, dass andere Gewerke oder so irgendwie besser organisiert sind. Ne? Jetzt sprich Kameramänner zum Beispiel, die hatten eine bessere Argumentationsgrundlage als wir Musiker. Ne? Auch was Arbeitszeiten angeht und gerade Arbeitszeiten, die dann zu viel sind. Ne? Also wenn es dann über die 15 Stunden geht. Und dass Kameramänner alle irgendwie dann mehr Geld verlangen und so. Ne? Also wir hatten oft solche Themen, wie kann man sich positionieren als Musiker? Und dann kam natürlich immer auch so das Ergebnis zustande, wir können uns eigentlich nicht organisieren, weil wir keine Lobby oder keinen Verband und nichts in der Hand haben. Ne? Was im Arbeitsmarkt so in Deutschland in vielen Bereichen auch so der Fall ist. Ne? Und wir gehören auch dazu. Und dann hatten wir dann schon auch immer mal drüber geredet. Und in der Corona-Phase war dann so ein bisschen alles flach gefallen. Und da kam dann so diese Zeit, wo man da plötzlich auch ein bisschen Zeit für sowas hatte, glaube ich, ne? Um mal sowas in Gang zu bringen. Ich kann mich gut daran erinnern, noch an diese Zeit.
Ja, vor allem haben ja auch in der Zeit alle irgendwie gemerkt, also ich kann das auch aus meiner persönlichen Erfahrung teilen. Ich habe davor wirklich, also ich war der festen Überzeugung, dass ich immer alles alleine lösen kann. Also das war auch so meine Idee und von mir als selbstständiger Musikerin. Ich brauche keine anderen. Und es war, glaube ich, für viele, auch ist es vielleicht bis heute auch für viele Musikschaffende, aber das hat wirklich was verändert. Und zwar so grundlegend, nämlich zu merken, es gibt eine Situation, in der ich alleine überhaupt nichts mehr bewegen kann. Und ich glaube, das hat viele dann auch motiviert, direkt so im ersten Moment zu sagen, okay, hier passiert was, hier möchte ich auch dabei sein. So war es auf jeden Fall auch bei mir.
Ja, das kann ich genauso bestätigen. Ich habe auch für mich persönlich diesen Weg genau durchgehabt. Nämlich bevor wir diese Leute, das erste Kernteam gefunden hatten, hatte ich mit meinem Bürgermeister Kontakt aufgenommen, damals im Sauerland, im NRW, und gesagt, hier, guck mal, das läuft doch total schief hier gerade. Welchen Weg geht man? Ja, mein Bürgermeister ist mein Ansprechpartner. Der fand das auch total cool und hat gesagt, ja geil, dann verleite ich dich mal weiter an den Landtagsabgeordneten. Und da war relativ schnell klar, da hört es dann auf. So, ne? Da kann ich jetzt als Einzelperson nichts mehr machen, selbst wenn ich sage, oh, ich spiele aber bei BAP oder so. So diese Karten, die man dann vielleicht so ziehen kann als so ein bisschen Reputation. Mir wurde sehr schnell klar, wir müssen solidarisch uns organisieren, damit die Politik auch genau weiß, das ist eine Gruppe von Leuten, die da vertreten werden und die werden vor allen Dingen diplomatisch, zuverlässig, politisch, da sind die zusammengeschlossen. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist the way to go sozusagen.
Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, ne? Weil Politiker, die sind alle, also in der Regel, sage ich mal, eher so ein bisschen darauf orientiert, wie gut kann ich verhandeln mit verschiedenen Gruppen, wie, ne? Also das ist ja auch so eine, ich sag mal, da muss man ja auch ein bisschen was mitbringen an Know-how. Und wir Musiker sind erstmal nicht auf der Schiene. Also wir Musiker, wir sitzen da und üben unser Instrument. Wir sitzen oft ewig lang irgendwo allein im Keller. Und das Einzige, was wir immer organisieren müssen, ist vielleicht mit einem Veranstalter reden oder vielleicht mal irgendwie mit der Stadt und eine Gage ausmachen und so. Aber wir haben eigentlich nicht so dieses, es ist nicht die Regel, dass wir ständig mit einer größeren Interessensgruppe irgendwie verhandeln müssen oder sowas. So, ne? Wir sind eigentlich schon so ein bisschen für uns. So. Das ist schon so ein bisschen in den meisten Fällen, glaube ich, so der Fall. Ne? Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber dann merkt man plötzlich, also auch als Politiker, oh, da ist eine Gruppe, die kann sich auch irgendwie so ausdrücken, dass man sie versteht. Sie sind kooperativ und die fallen nicht gleich mit der Tür ins Haus. Und ich glaube, das habt ihr so ein bisschen geschafft. Ihr habt eine Brücke zur Politik erzeugt und man konnte dann wirklich auch als Politiker sehen, ah, mit denen kann man wirklich reden, man kann da wirklich verhandeln. Weil es ist ja nie so, dass man irgendwo anruft und sagt, ich möchte das jetzt durchsetzen und dann passiert das auch, sondern es ist halt schon viel Geschick vonnöten und man muss, glaube ich, schon auch viel Kompromisse eingehen und viel reden und so. Und das habt ihr irgendwie geschafft, glaube ich. Ne?
Weißt du, was ich total spannend finde an dieser Stelle? Was ich eigentlich das total Schwierige an der Arbeit finde, die wir auch machen, ist viel mehr aus dieser wahnsinnig heterogenen Gruppe von Musikschaffenden erstmal die eigentlichen Probleme zu erfassen und zusammenzufassen. Also das finde ich nach wie vor auch eine der größten Herausforderungen, weil natürlich immer wieder Mitglieder oder Nichtmitglieder auf uns zukommen und sagen, hier ist mein individuelles Problem und dann zu verstehen, okay, was machen wir mit diesem individuellen Problem? Einmal wollen wir helfen. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht gar nicht ein individuelles Problem, sondern ein systemisches Problem. Und wo ist das eigentlich angedockt und wie können wir das weiterverarbeiten, um auch im politischen Kontext eine Lösung dafür zu finden? Und das ist eigentlich eine wahnsinnige Herausforderung, weil natürlich die Probleme in so einer diversen Gruppe von Musikschaffenden, die selbstständig tätig sind, extrem unterschiedlich auch sein können.
Ja, aber jetzt Christopher... Das ist dieselbe Idee, aber fang du mal an, Axel.
Ja, ich wollte fragen, ich weiß ja, wir sind damals auf dich zugekommen, Christopher. Du bist in Köln und Ella, ihr kennt euch, ihr kanntet euch privat auch schon. Aber du bist ja zu dem Zeitpunkt, also für diejenigen, die dich wieder erwarten, nicht kennen, du bist ja Teil von Annemai Kantereit, Gitarrist und auch Songwriter und warst zu dem Zeitpunkt vielleicht anders als ich betroffen von der Pandemie. Wie war das für euch in der Zeit, wo wir uns gegründet haben? Wann hast du von uns gehört und wie hast du das so mit der Pandemie für dich selbst als Musiker dann für richtig empfunden, da aktiv zu werden?
Ich weiß im Ehrlichsten gar nicht mehr genau, wo ich das erste Mal auf euch aufmerksam geworden bin. Ich weiß aber noch, dass mich so angefangen hat, dieses ganze Thema in der Urheberrechtsdebatte 2021, dass ich da gemerkt habe, okay, hier passiert auf einer EU-Ebene in dem Fall sehr, sehr viel und das wurde ja auch sehr, sehr heiß gekocht alles von allen Seiten und da habe ich, sind einige Leute auf uns und auf mich zugegangen und haben gefragt, so, ey, ihr wollt ihr hier euch auch mal zu positionieren und so und ich würde schon sagen, dass ich immer so ein sehr politischer Mensch war oder auch so dann geglaubt habe, dass man was verbessern kann, wenn man sich auch so organisiert und hatte dann irgendwann in der Pandemie halt gemerkt, krass, es gibt jetzt diese Interessensvertretung, die mich auch anspricht tatsächlich und wo ich das Gefühl habe, so okay, die sind von der Aufmachung von den Leuten, die dabei sind, so aufgestellt und haben so Ideen und in der Ansprache auch, dass mich das irgendwie, dass ich mich da angesprochen fühle auch und dann dachte ich so, ach geil, dann werde ich ja jetzt auch Mitglied. Ich bin auch relativ am Anfang, also unter den ersten 400 war ich glaube ich auch, dann Mitglied geworden, hatte dann auch eigentlich relativ schnell Lust, da ein bisschen mehr zu machen. Mein Thema war dann das Thema Streaming von Anfang an und ist es auch immer noch, ich finde das immer noch sehr, sehr spannend und denke, dass es da viel Verbesserungsbedarf gibt. Und dann, ich weiß nicht, seid ihr irgendwann, ihr beide auf mich zugekommen, meintet so, ey, hättest du nicht auch Bock vielleicht für den Vorstand dich aufstellen zu lassen? Und dann habe ich mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dachte dann, ja, so, Solange ich nicht den ersten Vorsitzenden machen muss, das macht ja die Nina, bin ich dabei.
Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir so ein bisschen schon über Entstehungsgeschichte gequatscht und so halb, was es überhaupt ist. Lass uns doch noch mal kurz so die Grundstruktur erklären überhaupt für diejenigen, die überhaupt gar nicht kapieren, wie das überhaupt funktioniert. Wir sind ein Verein und der Verein, ein Verein besteht aus letztendlich zwei Organen. Das ist einmal die Mitgliederversammlung, also jedes Mitglied hat ein Stimmrecht und darf über im Rahmen von der Mitgliedsversammlung auch über Themen mitbestimmen, abstimmen. Und dann gibt es die Vorstände. Davon sind jetzt eben heute hier drei anwesend. Da sind wir ein Team, die verschiedene Ämter bekleiden. Also da gibt es so Schriftführer und Schatzmeister und solche Dinge. Und wir treffen uns zu Vorstandssitzungen regelmäßig. Das ist meistens so einmal im Monat, aber weit darüber hinaus wird auch viel kommuniziert per E-Mail und wir haben verschiedene weitere Kommunikationstools. Und dann gibt es, wir sind ein Bundesverband, aber wir haben auch Regionalgruppen und noch weitere Dinge, wie Mitglieder zusammenkommen. Ella, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erklären, was Connect und Konferenz zum Beispiel sind und wie wir uns da präsentieren.
Genau, das mache ich gerne. Also ich würde vielleicht, wenn es in Ordnung ist, nochmal so ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt über die Arbeitsweisen reden, quasi aus meiner Sicht jetzt aus der Geschäftsstelle nochmal so anfangen, was sozusagen unsere grundsätzlichen Arbeitsbereiche sind, die wir quasi auf zwei Beine aufgestellt haben. Ich habe das eben schon mal eingedeutet. Also einmal gibt es sozusagen diesen ganzen Strang der Kompetenzvermittlung und Beratung. Das machen wir jetzt konkret, zum Beispiel in unserem Projekt, dem Artist Elevator. Das ist eine Beratungsstelle, da könnt ihr als Musikschaffende anrufen, Fragen stellen, auch euch ganz konkret in bestimmten Punkten beraten lassen. Für Mitglieder gibt es dann zum Beispiel eine juristische Erstberatung, wenn es zum Beispiel irgendwie Stress mit einem Vertrag gibt oder weiß nicht, wo auch mal juristischer Stress auftauchen kann. Dann haben wir mittlerweile sogar eine Beratung in Steuersachen, eine Erstberatung, die wir auch für Mitglieder kostenfrei anbieten. Also alles, was sozusagen in diesen Teilbereich fällt, ist quasi unser Bereich Kompetenzvermittlung. Da geht es einfach darum, dass wir als Musikschaffende noch professioneller und, werden können und das am besten mit Unterstützung sozusagen von uns, die wir einfach schon ein gewisses Team sind und zusammengestellt haben, die diese Kompetenzen mitbringen. Und dann gibt es quasi diesen gesamten Bereich, in dem wir, das hatte ich eben schon gesagt, diese individuellen Probleme und Themen, die es gibt, zusammenfassen und versuchen, Systeme daraus zu entwickeln beziehungsweise eine Systematik darin zu erkennen, was eigentlich Probleme sind und die in zum Beispiel Positionspapieren aufzuarbeiten und die wiederum an die Politik weiterzugehen. Das ist sozusagen der zweite Teil, die sogenannte Lobbyarbeit, was ja immer so ein bisschen schmutzigen Anstrich hat, ist einfach, dass wir zur Politik gehen und sagen, hey, an dieser konkreten Stelle gibt es ein Problem und ihr könntet zum Beispiel das tun, um uns das Leben leichter zu machen.
Das interessiert mich nur gerade so als Außenstehender. Ich kann also als Musiker immer bei euch anrufen, Fragen stellen. Genau. Ihr sammelt sozusagen so ein bisschen die Stimmung dieser Landschaft, der eingehenden Fragen und wertet das auch ein bisschen aus und könnt sozusagen ein Bild vermitteln, was so generell ja, die Probleme auch sind, die so kommen in dieser ganzen in dem ganzen Kontext, sage ich mal. Ne? Und dann können Sie das an die Politik weitergeben. Das ist eigentlich
genau,
auch
und deswegen, interessant. Ja. Genau, und deswegen sozusagen hat gerade der Artist Elevator ist so ein wahnsinnig wichtiges Standbein für uns. Und du kannst dir vorstellen, es kostet eben auch Geld, Expertise, Mitarbeitende quasi da mit reinzuholen, weil wir wollen ja nicht quasi jetzt wieder das machen, was wir immer machen, nämlich Leute bitten, umsonst für uns ihre Expertise zu teilen, sondern wir wollen das auch bezahlen. Und wir haben dann innerhalb dieses Projekts, des Artist Elevator, da kommen wir jetzt zu den einzelnen Unterprojekten sozusagen, eben auch noch Projekte wie zum Beispiel die ProMusik Connect. Das ist eine Netzwerkveranstaltung, wo wir wirklich in Regionen fahren und dort versuchen, entweder mit lokalen Netzwerken zusammen oder aber alleine quasi eine Veranstaltung zu machen, um Musikschaffende vor Ort zu treffen und deren Sorgen, Ängste, Erfahrungen mit aufzunehmen und auch da wieder quasi zu erkennen, was sind hier die Probleme, was brauchen die Leute, um Bedarfe weiterzugeben. Das ist ein Teil davon.
Was wäre denn für dich so, also wenn du das jetzt mal so jetzt in eurer Wirkungszeit so grob überschlagen kannst, was wären so Fragen, die aufkommen von euren Mitgliedern?
Also was tatsächlich ein sehr, sehr großer Bedarf ist, der auch immer wieder kommt, ist einfach, dass viele überfordert sind mit der Vielzahl an Bürokratie an den verschiedenen Stellen. Also das äußert sich zum Beispiel auch in den Problemen, die jetzt zum Beispiel bei unserer juristischen Erstberatung reinkommen. Das sind dann eben viele so, also standardmäßig, also kein Vertrag oder nicht per schriftlich festgehalten, was die Konditionen sind, kurzfristige Absagen. Also viele so Dinge, wo es offensichtlich daran liegt, dass Menschen oder dass Musikschaffende damit überfordert sind, bürokratische Prozesse für sich in standardmäßig zu etablieren. Also wir merken schon, dass sozusagen das von unserer Seite ist etwas, was extrem wichtig ist. Ich muss sagen, ich als Musikerin kenne das auch total. Also wenn ich jetzt denke, Buchhaltungsdokumentation, Fahrtdokumentation, jetzt kommt die Steuererklärung, dann Axel hatte vor einigen Wochen mal von der E-Rechnungspflicht gesprochen. Da ist auch schon, habe ich auch schon Gänsehaut bekommen, als ich daran gedacht habe. Also es gibt einfach super viel, was wir machen müssen und wir müssen es halt immer selbst machen. Und wir sehen, dass ganz, ganz viele davon überfordert sind, weshalb halt unsere Forderungen eben auch in verschiedenen Bereichen oft die Vereinfachung und Digitalisierung und also eben weg von Papier und weg von diesen ganz vielen kleinen Prozessen ist. Also das sind viele unserer Forderungen, zum Beispiel im Bereich Steuern, im Bereich der KSK. Genau.
Wahnsinn. Ja, auch ich meine so Sachen wie GEMA oder GVL. Ne? Was habe ich schon in der GEMA rumgesucht und Sachen durchgelesen, die ich einfach nicht verstanden habe. Und ich bin wirklich auch schlecht darin. Also sobald ich eine AGB sehe von 4 Seiten, dann kriege ich schon keine Lust mehr. Und ich denke an was anderes. Und das ist irgendwie cool, weil man kann bei euch anrufen und sagen, hey, habt ihr Kontaktstellen oder kann ich... ist es? Wie kann ich meine Songs anmelden? Was ist ein Urheberrecht? Das ist super spannend, finde ich.
Ja, das ist genau auch so dieses Thema. Wir haben zum Beispiel eine GEMA AG, wo sich dann Leute treffen. Also da sind wir jedes Mal 10, 12 Leute, die dann zusammenkommen. Da sind sogar welche dabei, die da zum Teil mitarbeiten. Und die können dann einfach total gut Fragen klären. Ganz konkret kann man sagen, so, ey, ich habe hier das Problem zum Beispiel bei der GEMA-Anmeldung, bei der Werkanmeldung. Oder wir hatten lange über das Thema Setlisten gesprochen. Wer darf die jetzt einreichen? Wer kann reklamieren? Wer kann sagen, hier, das ist jetzt am Ende ist der Veranstalter, die Veranstalterin, die halt das einreichen muss und so. Das sind total viele Fragen, die dann auch unsere Mitglieder immer wieder umtreiben und wo man dann sagen kann, hier so und so läuft das, dann darauf müsst ihr achten. Ihr müsst zum Beispiel darauf achten, dass die Nummern richtig eingetragen sind. Dass es gibt einfach elektronische Vordrucke, die ihr ausfüllen könnt und einfach einreichen könnt. Das und das sind eure Rechte. Wir haben aber auch schon mal dann zum Beispiel Anfragen gestellt oder Eingaben bei der GEMA gemacht und dann gesagt, so, ey, hier, da und da sehen wir Nachbesserungsbedarf. Wie kann man das angehen? Oder so und so könnte man das angehen.
Ja, super.
Du hast jetzt gerade das Thema AG angesprochen. Das wollte ich nämlich auch so ein bisschen, was die Struktur angeht, nochmal sagen. Wenn man sich jetzt überlegt, Markus, du hast gesagt, mittlerweile sind wir eigentlich in dem Wir. Ne? Wir haben ja die Gründungsphase verlassen jetzt. Du bist ja selber Mitglied bei uns. Man kann Mitglied werden, muss aber nicht aktiv sein. Man kann einfach profitieren davon, dass das Team von ProMusik so ein bisschen die politische Arbeit erledigt sozusagen. Mit dem solidarischen Gedanken sozusagen, der ja wahnsinnig wichtig ist, wie ich finde, dass man einfach sagt, wir sind ein Team, wir sind eine Gruppe, die gleiche Interessen haben und so ein bisschen wie beim ADAC, man wird Mitglied und man braucht es erstmal nicht, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man es dann braucht und ist aber trotzdem solidarisch dabei und zahlt seinen Beitrag. Gleichzeitig kann man aber auch aktiv sein. Man kann also als Mitglied auch sagen, ich will quasi zum Beispiel, was du gerade sagtest, bei der GEMA AG mich engagieren. Ich habe da ein paar Wünsche, habe da ein paar Ideen, kann die anbringen. Da gibt es zu anderen Themen auch AGs. Also man kann sich aktiv engagieren und bis hin zu, ich möchte mich aufstellen lassen als Vorstand zur Wahl. Ich möchte auf Bundesebene mitarbeiten. Das, was wir drei zum Beispiel machen, das ist natürlich auch möglich. Also es ist relativ schwellenniedrig. Man kann also bei Interesse wirklich sagen, ich schreibe eine E-Mail oder ich rufe an und möchte mich mit engagieren. Das ist sehr, sehr gerne gesehen. Aber eben kein Muss. Also man muss nicht denken, wenn ich da jetzt Mitglied werde, kriege ich sofort eine Aufforderung und habe Arbeit am Hals. So, das ist überhaupt nicht der Fall, wollte ich nur sagen. Ich wollte übrigens auch sagen, ihr hört vielleicht eine Trompete im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist.
Relativ laut.
Ihr seid aber sehr, höflich. Ich habe es auf euren Gesichtern gesehen. Ich bin im Backstage in einer Stadthalle und wir haben uns schon auf mehrere Räume verteilt. Aber unser Trompeter muss offenbar
die Lippen. Hat aber auch direkt wieder Tour-Vibes.
Was hast du gesagt?
Ich hatte auch direkt wieder Tour-Vibes. Also
ja.
Sehr schön.
Ja. Das tägliche Tourleben. Alle
seid ihr eigentlich auch auf Tour, Christopher, gerade? Oder habt ihr eine Pause? Wie ist das bei euch gerade?
Nee, wir haben gerade Pause. Wir spielen nächstes Jahr ein paar Auftritte wieder. Aber sonst ist bei uns gerade relativ ruhig. Wir haben jetzt wirklich so 12, 13 Jahre richtig durchgepowert. Und jetzt war mal gut. Was man an der Zeit so ein bisschen ein paar Monate mal sich Freizeit zu nehmen. Und genau,
obwohl deshalb, Christopher ja ein eigenes Projekt macht.
Genau, ich habe auch gerade noch ein eigenes Projekt mit dem Francesco Wilking zusammen, habe ich jetzt ein Album gemacht und das kommt im Februar. Aber das ist auch ganz gemütlich. Das fühlt sich endlich wieder an wie so ein gemütliches Hobby irgendwie. Das ist ganz schön.
Sehr schön.
Und nebenbei habe ich auch einfach dann mehr Zeit für zum Beispiel pro Musik.
Bist du jetzt bei euch in der Band? Also ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Ne? Annemai Kantereit. Sage ich das richtig?
Du hast das richtig gesagt. Alle sagen immer Annemai Kantereit.
Meine Frau ist total der Fan von euch. Ich höre immer eure Musik.
Ah, sweet.
Und es ist schon fast zu viel. Ich sage schon immer... Jetzt reicht's.
Völlig verständlich.
super Sache. Aber bist du bei euch in der Band? Ich frag, also du machst diesen Eindruck, als hättest du den totalen Überblick, was die GEMA-Rechte angeht. Bist du so der Ansprechpartner für das Thema in eurer Band? Oder machst du das dann? Oder gibt es da mehrere Leute?
Nee, ich würde schon sagen, dass wir alle drei immer Bock haben, relativ viel zu verstehen. Also das war auch von Anfang an, also ganz am Anfang. Wir haben die ersten 3 Jahre und das erste Album, was aber nicht irgendwie jetzt auf Spotify mehr gibt, haben wir sogar selbst uns komplett gemanagt und das alles so gemacht. Und dann hatten wir ein Management einige Jahre und jetzt seit knapp 4 Jahren managen wir uns auch wieder selbst und haben also Angestellte, die dann bei uns direkt sind. Aber wir haben nicht diese eine Agentur, die alles für uns macht, sondern ich glaube schon, dass wir alle drei immer so das Bedürfnis hatten, einigermaßen zu verstehen, was da um uns herum passiert, was mit unseren Werken auch passiert, mit unserer Kunst in dem Sinne auch und wo da auch Verwertungen wie laufen und wer wie dran beteiligt ist. Und ich glaube, das ist eigentlich schon recht interessant, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Und ich kann auch total verstehen, dass man sagt so, nee, das geh mir weg damit, keinen Bock und ich will einfach meine Kunst machen. Völlig verständlich. Ich wünsche mir das manchmal von ein paar mehr Musikerinnen und Musikern, dass die sich auch als Wirtschaftsfaktor verstehen und auch als Selbstständige verstehen.
Als Unternehmer, ne?
Als Unternehmer, als Unternehmerin verstehen. Wobei, also dieses Klischee vom Künstler, von der Künstlerin, die sich wirklich nur um ihre Kunst kümmern will, das kommt auch nicht von ungefähr, muss man sagen.
Eben, ja. Das finde ich interessant, weil wenn du, ne, es ist jetzt gerade so, ich mache mir gerade so ein Bild von so einer Band. Jetzt Axel und ich zum Beispiel, wir sind ja eher so, oder sagen wir mal zum großen Teil so Musiker, die irgendwo dazu gebucht werden. Wir haben jetzt keine Band, die wir organisieren müssen in dem Sinne. Ne? Bei euch ist das so, ihr seid so ein Komplex, der sich selbst organisiert. Und das ist auch so, wenn man auch mit euch zu tun hat, es gibt ja so verschiedene Arten von Musiker. Es gibt dann den Orchestermusiker, der seine Cafeteria hat und feste Zeiten und so, ne? Die gibt es dann auch und dann gibt es halt die Künstler, die wirklich total nur eigene Kunst kreieren und wirklich gar nichts in der Dienstleistung so machen vielleicht. Na, wir sind so ein bisschen zwischendrin, ich habe auch eigene Alben produziert, bin aber gleichzeitig auch so Gitarrist, der irgendwo in der Fernsehshow spielt oder sowas. Also jeder Musikercharakter oder jeder Tätigkeitsbereich, der ist ja so krass unterschiedlich bei uns auch manchmal, ne? Und wenn man jetzt euch so anguckt, ihr seid wirklich Menschen, die eigene Musik kreieren, schreiben und die auch natürlich verwerten müssen. Und dieser Gedanke oder diese Person, ich glaube, eine Band braucht mindestens vielleicht 1 oder 2 Leute, die so ein bisschen vielleicht diese Aufgabe auch übernehmen. So, ne? Sonst hat eine Band vielleicht auch wirtschaftlich keine Chance.
ja, ich glaube auch gerade am Anfang ist das schon sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie es hinkriegt, ein Gewerbe anzumelden zum Beispiel oder es hinkriegt, sich bei der GEMA anzumelden, GVL, dass man es hinkriegt, seine Stücke zu melden, mit VeranstalterInnen zu sprechen und auch zu verhandeln. Und gerade auch dieses Verhandeln, das war für uns am Anfang auch wirklich ein Pain. Das hat, also ich weiß noch, dass wir von einem Festival, wir haben am Anfang, wir haben 2013, glaube ich, irgendwie über 100 Festivals angeschrieben. Da kamen dann irgendwie so 10 Antworten und bei 3 haben wir dann gespielt und eins hat uns dann halt so die Fahrtkosten gezahlt, 400 Euro. Und so, wir waren nur so, haha, die haben uns gerade für 400 Euro gebucht, die Trottel. So nach dem Motto, und sind da hingefahren, haben uns mega gefreut. Und dann haben wir mit so ein paar Leuten gesprochen, die waren so, hey, ihr könnt doch nicht für 400 Euro spielen. So, da könnt ihr schon mal 800 nehmen oder sowas. Die waren so, ja, ist uns egal. Ja. Wir wollten da einfach nur spielen. Aber genau, das ist jetzt auch ja, halt schon lange her. Aber das war so ein bisschen so, wie es angefangen hat. Und ja, das ja, andere...
Da waren wir auch ein bisschen jünger, ne, muss man dazu sagen.
Ja, ja, genau, da waren wir ein bisschen jünger, hatten irgendwie... genau, das war alles noch ein ganz anderer Schnack. Aber genau dieses, was ihr auch schon ein paar Mal angesprochen habt, dieses, dass alle so individualistisch unterwegs sind, was auf einer künstlerischen Ebene total wertvoll ist, glaube ich, weil sonst machen alle das Gleiche. Passiert auch oft genug, aber so gibt es zumindest noch eine gewisse Vielfalt. Und das gleichzeitig, dass man halt einfach anerkennt und auch sich das einfach bewusst macht, wie viele Themen uns alle betreffen. So oder in verschiedenen Maßen. Also klar, muss ich natürlich sagen, dass wir drei jetzt ein gutes Stück weit abgesichert sind und in einer ganz anderen Situation da sind als die allermeisten Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Das ist auf jeden Fall klar. Aber trotzdem, ob das, weiß ich nicht, eine Arbeitslosenversicherung, Altersvorsorge, KSK, es gibt so viele Themen, die, glaube ich, ganz, ganz viele betreffen. Und wo es auf der einen Seite künstlerisch ist das total heterogen, aber auf so einer gewerblichen Unternehmerseite ist das überhaupt nicht so unterschiedlich. Also klar, dann hat der eine mal hier eher ein Problem, die andere da, aber ja.
Ja.
Aber du hast gerade, ihr wart bei diesem Thema Administrative, dass das für viele Künstler, KünstlerInnen nicht so in der Genetik vorkommt eigentlich. Und da kommt ProMusik so ein bisschen wieder mit ins Boot. Zum Beispiel, weil ihr gerade von GEMA, GVL gesprochen habt, wir haben, lass uns mal so ein bisschen über die Goodies reden, wie wir es nennen. Wenn man also Mitglied bei ProMusik werden möchte oder sein oder ist, hat man auch zusätzlich zu dem solidarischen Gedanken oder einfach der Möglichkeit anzurufen und individuelle Fragen beantwortet zu bekommen, hat man auch zum Beispiel Zugang zu Vergünstigungen in bestimmten Bereichen. Und da gibt es zum Beispiel die Anke Fischer, die GEMA und GVL Dinge für andere Künstler erledigt. Da kann man also, wenn man ProMusik-Mitglied ist, den Service von der Anke nutzen und kriegt da Vergünstigungen. Das wäre so ein Goodie, da kriegt man quasi unter die Arme gegriffen bei diesen Themen. Ella, da gibt es ja noch weitere Goodies. Kannst du da uns mal so ein bisschen...
Genau, ich kann ja jetzt einfach mal... Genau, dann gehe ich einmal die Vorteile sozusagen durch. Also was auf jeden Fall super ist, wir haben uns grundsätzlich überlegt, was sind eigentlich so Basics, die man braucht als freier Musikschaffender, vielleicht auch gerade, wenn man neu auf dem Markt ist oder wenn man Newcomerin ist. Da gibt es unter anderem zum Thema Versicherung Angebote und Vergünstigungen von der Mannheimer Versicherung für zum Beispiel Instrumentenversicherung und auch eine Berufshaftpflichtversicherung. Also ich bin jetzt selbst nicht diejenige, die irgendwie überversichert ist, würde ich sagen, aber ich selbst habe auch schon von diesen Vorteilen profitiert, weil ich bis also in meiner Tätigkeit auf jeden Fall vorher noch nicht so richtig drauf gestoßen bin, dass meine Privathaftpflicht nicht ausreicht in meinem Berufsfeld. Solche Sachen dann eben, du hast es eben gesagt, easy gemacht, also Anke Fischer, die GEMA und GVL-Beratung macht, dann haben wir auch Vergünstigungen bei Vision Ears, bei Hearsafe und unter anderem auch bei LexOffice, was ich ganz, ganz toll finde, weil das ist zum Beispiel eine Buchhaltungs-App, die genau das, worüber wir eben gesprochen hatten, nämlich so die Abheftung von Rechnungen, die Zuordnung zu den Kontoauszügen und so quasi standardisiert. Und da arbeiten wir gerade auch noch an einem zusätzlichen Vergünstigungsstand. Jetzt kann man da schon als ProMusik-Mitglied ein halbes Jahr komplett kostenfrei diese App mal ausprobieren und nutzen und sich überlegen, ob das vielleicht sinnvoll ist. Und das ist dann immer eine Woche Testzeitraum, ist ja da oft nicht ausreichend, um sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Und neben diesen Vorteilen war ich vorhin, glaube ich, noch nicht ganz so weit gekommen. Also ich hatte ja schon gesagt, juristische Erstberatung, Beratung in Steuersachen, die wir anbieten, aktuell auch sehr aktuell noch die Beratung in Bezug auf Honorarlehrkräfte und den Sozialversicherungsstatus. Das ist jetzt aktuell so ein Thema, wo wir eben auch individuell Beratung anbieten können, auch über, aktuell nur für Mitglieder. Genau, dann haben wir so ein paar Tools, die jetzt darüber hinaus auch für alle zugänglich sind, nämlich zum Beispiel das Starter-Kit Selbstständigkeit und den Gagenkompass. Da wollten wir, vielleicht gehen wir da gleich auch noch ein bisschen intensiver rein, aber die Idee von all diesen Tools und Dingen, die wir uns überlegt haben, sind immer, also die Ideen sind alle basierend darauf, quasi das Leben als selbstständige Musikerin zu vereinfachen. Das heißt, einfach zu sagen, was hätten wir eigentlich gebraucht am Anfang, um nicht in so die typischen Fallen zu tappen, zum Beispiel beim Thema Verhandlungen. Ne? Also Christopher hat es eben gesagt, das ist ja so ein klassischer Fehler. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist mir auf jeden Fall auch passiert, dass ich nicht so gut verhandelt habe oder Sachen nicht schriftlich festgehalten habe. Und all diese Sachen, von denen wir sagen, ey, es wäre irgendwie geil, wenn Leute, die heute auf den Markt kommen, nicht mehr diese Fehler machen müssen, die hauen wir sozusagen in Infomaterial raus. Und da ist eben zum Beispiel das Starter-Kit Selbstständigkeit. Da sind auch noch mal so Basics zu Vertragsrecht auch drin. Und das kann man auf unserer Website tatsächlich kostenlos sich auch angucken. Also es kostet nicht alles was. Aber um diese Dinge zu machen, brauchen wir natürlich so eine Basisfinanzierung. Und die ist deswegen halt für Mitglieder, gibt es da noch mal diese Special Deals.
Ja, für alle, die es noch nicht vergessen. Wissen. Ich fand, den Gagenkompass hast du, glaube ich, erwähnt. Das ist auch eine tolle Sache, ne? Weil man kann als Musiker, egal was man macht, einfach da mal reinklicken und sich dann mal so ein bisschen Infos lassen und mal so einen Überblick bekommen, was man eigentlich für eine Gage verlangen könnte. Ne? Das kann man nämlich so grob schon sagen, wenn man jetzt irgendwie mit einem Veranstalter oder mit einer Band kommuniziert und die Band macht Stadien voll und man kriegt dann 250 Euro angeboten als Gage, dann kann man da sagen, das ist nicht ganz so die Zahl, die da rauskommen müsste. Also man kann sich so grob mal dann einen Überblick verschaffen, was man eigentlich verdienen sollte. Das fand ich super hilfreich, diese Webseite. Ne?
Ich will euch nicht unterbrechen, der Trompeter ist inzwischen in der zweiten Oktave angekommen. Ich müsste mal kurz abstellen, ich bin gleich wieder da.
Sollen wir Pause machen in der Zeit, oder ist...
Nee, wir können, glaube ich, gern weitermachen. Also bei Bab wird auf jeden Fall viel Blaser, werden viele Blaser angeboten.
Das ist geil.
Aber das ist ja, ich finde es auch super spannend, weil ihr beide jetzt, Ella und Christopher, ihr kommt ja beide auch aus der Praxis. Also ihr könnt wirklich auch sagen, so was sind meine Fragen als Musiker, was hätte mich damals interessiert, als es sowas noch nicht gab. Und das finde ich auch super spannend, weil ihr einfach auch in der Praxis unterwegs seid, ne?
Ja, voll. Also.
Geil. Er war sehr verständnisvoll. Liebe Grüße von Benny sehr Brown. Gut.
Danke.
Benny war das, okay. Jetzt habe ich fast schon ein bisschen. Wollte schon fragen, sag mal, die Oktave kenne ich irgendwoher.
Ja, ist wunderbar. Er geht jetzt ins Jungenklo rüber und spielt da weiter. Klingt eh gut.
Klingt besser. No.
Ja. Ja, genau. Ich hatte, also es ist tatsächlich so, dieser Bezug zur Praxis, das ist ja auch das Kernthema von ProMusik. Also wir sagen ja auch von Musikschaffenden für Musikschaffende. Das heißt, wir wollen auf Augenhöhe kommunizieren und nicht irgendwie vermitteln, dass jemand, der das vielleicht noch nicht kann oder vielleicht noch Unterstützung benötigt, irgendwie doof oder einfach ist oder Dinge nicht richtig macht, sondern es geht halt darum, dass wir eben wissen, dass wir alle diese Fehler auch gemacht haben. Und die Frage ist, müssen wir aber jetzt sozusagen immer Generation für Generation das weiter und erneut machen, weil es ja auch am Ende zum Beispiel einen Schaden für die gesamte Szene hat. Das heißt, wenn wir immer wieder Berufseinsteigerinnen haben, die für zu wenig Geld spielen, dann macht das ja was mit dem Markt. Und dann die Frage zu stellen, hey, da können wir doch quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir sagen, die Leute können direkt von Anfang an, wissen sie eher, was sie nehmen können, machen keine Fehler. Und wir haben dadurch auch den Gesamtwert auf dem Markt sozusagen angehoben. Weil das Thema Gage ist natürlich auch ein super, super emotionales, also in jeder Diskussion dazu. Und damit haben wir uns natürlich auch schon super viel befasst. Jetzt auch unabhängig vom Gagenkompass sind wir da ja auch in politischen Diskussionen jetzt auch aktuell wieder zu Honoraruntergrenzen in geförderten Projekten zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema und es ist wahnsinnig emotional. Und da nehme ich mich selbst jetzt auch nicht raus, weil ich auch finde, also ich tue mich schwer damit, unemotional zu sein, wenn mir ein Veranstalter oder ein Vertreter von VeranstalterInnen gegenüber sitzt, der irgendwie Events mit vertritt und darüber diskutiert, ob 200 oder 250 Euro eine angemessene Honoraruntergrenze ist. Ja. weil es das nicht ist. Und wir können das errechnen und es ist unter dem Mindestlohn. Und der Mindestlohn darf nicht unterschritten werden, so zum Beispiel. Ne?
Ja, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, mich als Musiker einschätzen zu können. Was bin ich eigentlich wert? Ne? Bin ich jetzt zum Beispiel ein Musiker, der mit seinem Projekt 2000 Leute regelmäßig in die Halle lockt? Der hat einen anderen Wert vielleicht als ein Musiker, der Newcomer ist und gerade mal froh ist, dass er in einem Café spielen kann, wo er überhaupt gebucht wird. Also ich glaube, es hilft auch mal, wenn man sich nicht so selbst einschätzen kann, was habe ich eigentlich für einen Wert, dass man vielleicht mit euch mal redet und ihr vielleicht dann von außen mal eine Einschätzung geben könnt, was man so eigentlich verlangen kann. Also egal was, ob man als Solokünstler unterwegs ist, als Straßenmusiker oder als Profi-Trompeter, keine Ahnung, Trompeterin.
Also das ist ja sehr unterschiedlich. Wobei ich es total spannend finde, weil du jetzt sozusagen ein Kriterium genannt hast, was zum Beispiel auf dem freien Markt total relevant ist, nämlich Zuschaueranzahl. Yeah. Weil wir quasi rein wirtschaftlich argumentieren. Das ist zum Beispiel auch ein Argument, was ja immer wieder angebracht wird. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt in den geförderten Bereich gehen, dann ist das eigentlich etwas, was gar keine Relevanz hat, weil wir ja, immer diese anderen Kriterien mit reinzurechnen, was wir ja wollen ist,
ja.
Wenn irgendwo Geld ist, zum Beispiel durch Förderung, wenn der Staat sagt, hey, dieses Projekt wird unterstützt, wir bezahlen dafür, dass dann auch fair bezahlt wird. Und dann sollen sozusagen die Institutionen oder die ProjektleiterInnen sollen sich an Honoraruntergrenzen halten. Und dann geht es gar nicht darum zu sagen, weil die müssen nicht über die Eintrittsgelder ihre Finanzierung machen, sondern die kriegen das vom Staat. Und die Idee ist dahinter zu sagen, wenn Geld da ist, dann soll gefälligst auch fair bezahlt werden. Dann soll das Geld, was mehr da ist, soll nicht unter den Oberen aufgeteilt werden und die Musikschaffenden stehen wieder nur mit dem Apfel und Ei da.
Eben, ja. Und es muss ja auch irgendwo eine Kulturlandschaft entstehen, ne? Auch mit Künstlern, die noch nicht so bekannt sind, um überhaupt irgendwas entstehen lassen zu können und um Kunst entstehen lassen zu können, muss es ja auch irgendwo gefördert sein, ne?
Genau, und diese unterschiedlichen Faktoren, das ist mega komplex, ne? Also das ist mir total klar. Aber darum geht es uns auch, aufzuklären bei Verhandlungen, super. Zu sagen, was muss man denn eigentlich einkalkulieren? Weil wenn ich bei einem Jazzfestival spiele, ist das vielleicht gefördert, dann haben die eigentlich Geld und dann sollten die mich nicht im Preis irre runterdrücken. So.
Genau, ja.
Und spannend, an der Stelle auch nochmal zu sagen, weil gerade die ganzen Haushalte rauskommen, schlecht das ist und wie schlimm das für viele auch in dieser ganzen Kulturlandschaft ist, dass die sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene die Kulturhaushalte gerade so runtergekürzt werden. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, auch speziell auf dieses Thema bezogen.
Hm.
Ja. Aber Axel, du
wolltest... Lass es doch nochmal, ich versuche mal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, beziehungsweise so rein informativ auch... nochmal zu erklären, wenn man Mitglied wird, wer kann überhaupt Mitglied werden und was kostet es, Mitglied zu sein? Da würde ich jetzt erstmal vorwegnehmen, wir hatten es am Anfang kurz erwähnt, pro Musikverband freier Musikschaffender, das heißt, Mitglied bei uns kann man werden, wenn man freier Musikschaffender ist, das heißt, wenn man sagt, ich mache Musik professionell, das kann aber auch natürlich eine Mischgeschichte sein, man kann auch einen anderen Job nebenbei haben und Musik sollte überwiegen. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch Fördermitglied sein. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, weil er uns cool findet, wir haben einige Hörer unseres Podcasts, die keine Musiker sind, sondern die...
Sind das eure Fans?
Wenn man das, naja, weiß ich auch, zumindest sehr interessierte Menschen, und wenn die dann noch reich sind oder eine Firma haben oder wie auch immer, man kann auch Fördermitglied werden. Als Einzelperson oder als Firma einen Betrag X seiner Wahl kann man quasi wie eine Art Spende uns als Mitgliedsbeitrag geben. Aber dann hat man kein Stimmrecht. Das war uns also ganz wichtig. Wir wollen, dass dieser Verein wirklich nur die Stimmen der Mitglieder der freischaffenden Szene so widerspiegelt. Das heißt, es können keine Firmen Mitglied sein und dürfen nicht mitstimmen, aber man kann eben Fördermitglied werden.
Also Elon Musk dürft jetzt nicht spenden?
Der darf uns Geld geben, aber er darf nicht mitbestimmen. Er wäre sehr still.
Ah, ein stiller Teilhaber, genau. Nee, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz ergänzend dazu, also ganz konkret, ne, man kann Mitglied werden, wenn man Newcomer ist, wenn man Artist ist, wenn man als Studiomusiker arbeitet oder als Hired Gun für Bands unterwegs ist. Vielleicht
als
auch,
Lehrer auch, Musiklehrer?
Ja. Kann man auf jeden Fall, klar. Lehrerin. Also genau. Grundsätzlich gibt es keine Prüfung, wird nicht geprüft, dass man mehr als die Hälfte seines Einkommens über selbstständige Tätigkeiten verdient. Dennoch ist einfach klar, dass wir nur diesen Teil der Tätigkeit vertreten. Das heißt, das, was wir vertreten politisch und inhaltlich, ist immer mit Bezug auf die selbstständige musikalische Tätigkeit. Das heißt, wenn man im Orchester ist, kann man bei uns Mitglied werden, nur die Interessen vertreten wir in diesem Fall tatsächlich nicht. So, ja. Also auch um das mal klar zu sagen. Und grundsätzlich, ob man jetzt im Jazz, in der Klassik, im Popmusikbereich unterwegs ist, das ist völlig egal. Wir haben auch ein paar Metaler, glaube ich, schon am Start. Genau, also Genre ist völlig egal und man braucht auch keinen Abschluss von einer Musikhochschule oder Popakademie.
Und was kostet es, Ella, wenn ich jetzt Mitglied bin?
Genau, also der günstigste Tarif, der Einsteigertarif, fängt bei uns bei 60 Euro im Jahr an. Das sind also 5 Euro im Monat für vor allem Studierende und Leute, die sagen, okay, ich kann einfach nicht mehr berappen. Und dann gibt es den Standardtarif, der kostet eigentlich 120 Euro im Jahr, also ein Zehner im Monat. Und wenn man den aber einmal jährlich zahlt, dann kostet der sogar nur noch 100 Euro, also 99 Euro. Dann ist man sogar unter diesen 10 Euro im Monat, was ja standardmäßig jetzt auch jedes Streaming-Abo für zumindest für Filme kostet aktuell.
Aber man kann schon sagen, so, ihr seid so ein bisschen der ADAC der Musiker in Deutschland.
Ich finde es auf jeden Fall schön.
Wir holen euch
schon lange im ADAC
ab.
Und
genau.
Ich fand es immer super. Ja.
Cool. Ja, aber und das, was vor allen Dingen auch cool ist, man kann diesen Beitrag auch absetzen. Ne? Das ist ja, weil das unser Job ist, kann man diese Zahlung für eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband in unserem Fall auch absetzen, definitiv. Man kriegt also da auch eine Bescheinigung jährlich, dass man das seinem Steuerberater vorlegen kann. Das sollte man auf jeden Fall auch erwähnen.
Ja, man braucht ja immer was zum Absetzen.
Ja.
Ja, super spannend, ja. Hey. Ich weiß gar nicht genau, genau, die Projekte haben wir erwähnt, da kann man auf der Webseite mal gucken, den Gagenkompass, den Artist Elevator, Payment Option, Starter Kids Selbstständigkeit haben auch drüber geredet, ne? Und diese, genau, diese Sache Payment Option, da hatten wir es ganz am Anfang unseres Podcasts mal von, ne, Axel?
Das war unsere erste Ausgabe, da ging es um Streaming und da haben wir über die, unsere Studie gesprochen, Payment Option Transparency. Das war eine der ersten Amtshandlungen, die ProMusik damals gemacht hat. Genau, das ist so natürlich auch ein Kernthema, dass wir uns für faire Streaming-Vergütungen einsetzen. Da ist seitdem sehr viel passiert, auch auf EU-Ebene. Und wir hatten auch im Zuge dieser angekündigten Spotify 1000 Streams-Regel haben wir uns sehr stark gemacht und haben eine Petition gestartet, die sehr erfolgreich war mit, wie viel hatten wir? Über 50.000?
Ja, ich glaube über 55.000 Unterzeichnende.
Über 57.000
Unterzeichnende. Über
57. Ja, genau.
Ja, man sieht schon, dass da Bedarf ist. Völlig veraltet hat Stand.
Das ist schon krass, ja. Das sind auch beides sehr, sehr gute Beispiele, diese Payment Option Transparency Studie und die Petition, wo es einfach auch darum geht, ein anderes Narrativ mal rauszukriegen, auch für die also auch in Richtung Politik. Wir haben, also man kann sich ja immer diese Reporte, die Sachstandsberichte des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag angucken online, wo sozusagen, also Politikerinnen und Politiker können da Anfragen stellen. Stell mir mal bitte zusammen, was gerade der aktuelle Stand in der Streaming-Vergütung-Debatte ist. Und bei den letzten beiden oder drei Berichten tauchen wir dann mit eben dieser Studie auch auf oder mit unserer Stellungnahme zu der BVMI-Studie und mit dieser Petition zu der 1000er Cut-Off-Rate bei Spotify. Und ich glaube, da merkt man, dass es tatsächlich, dass wir es langsam so rauskriegen und dass es auch ankommt an den Stellen, wo es hin muss, bei den EntscheidungsträgerInnen, dann auch auf allen Ebenen. Und ich glaube, das ist eine total großartige Bestätigung auch dafür, dass da schon sehr, sehr viel sehr gut läuft und dass wir das halt irgendwie verstetigt kriegen müssen. Also in so einem Sachstandsbericht aufzutauchen, das ist schon total super und wichtig, weil man da auch sagen kann, dass also die prüfen, das ist eine wissenschaftliche Arbeit sozusagen, so ein Sachstandsbericht. Da wird schon geguckt, dass das Hand und Fuß hat. Und das ist eine sehr, sehr gute Bestätigung und extrem wichtig, um sich auch darauf berufen zu können.
Und
das
vielleicht
ist genau
nur
der Punkt. Ihr habt nämlich nicht nur einfach nur irgendeine Stimmung aufgefasst, ne, und alle sind am Rummotzen, sondern ihr habt wirklich analytisch und wissenschaftlich Daten aufgewertet, die wirklich auch genau zeigen, was ne, also anhand von Zahlen, was da eigentlich los ist mit dem Streaming.
Genau, und vielleicht nur als Ergänzung noch dazu. Ich glaube, einfach um verständlich zu machen, wie wichtig das ist. Also gerade die Musikindustrie ist so ein gutes Beispiel dafür, wo einfach große Firmen über ihre Lobbyverbände sozusagen einfach ein Narrativ schüren, also einfach eine Geschichte erzählen, wie die Musikindustrie gerade läuft und dass es im Grunde genommen den Musikschaffenden gar nicht so schlecht geht. Und die haben aber irrsinnig viel Ressourcen, da reinzustecken, immer wieder zur Politik zu gehen und dieses Narrativ weiter zu bespielen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir fundiert mit Daten und immer wieder auch dabei sind in diesen Diskussionen, in denen solche Narrative erzählt werden, um zu sagen, hier ist das Gegenbeispiel, hier haben wir unsere Daten und unsere Auswertung ist eine andere. Und wir haben zudem auch noch all unsere Mitglieder und die Musikschaffenden, die wir sehen. Also gerade beim Thema Musikstreaming und Vergütung im Musikstreaming-Bereich ist es ja geradezu absurd, weil es im Grunde genommen niemanden gibt, der sagt, das System funktioniert super für Musikschaffende. Dass dieses Narrativ überhaupt noch weiter existiert und trotzdem wird es halt immer weiter verbreitet und jetzt eben der unter anderem der BVMI, der Bundesverband für Musikindustrie, hat eben eine Studie rausgebracht, wo genau am Ende das dann nämlich im Grunde genommen, also wir haben mal eine Studie gemacht und das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Musikschaffenden kriegen eigentlich bereits sehr viel. Also das musst du dir vorstellen und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer da sind, um zu sagen, Moment mal, wir sehen das aber anders und eure Daten sind folgendermaßen ausgewertet und deswegen sind die Ergebnisse verzerrt. Also nur als Beispiel, ich finde das einfach wichtig. Ja.
Aber Christopher, du hast das gerade gesagt, dieses, dass wir da jetzt auftauchen und genannt werden und auch im Zuge dieser durchaus politisch wichtigen Themen hat man schon auch gemerkt, dass Pro-Musik inzwischen eine Relevanz hat, nämlich dass andere Verbände sehr konträre Punkte vertreten und plötzlich uns sehr ernst nehmen. Und dass man uns einlädt zu Talkrunden, dass man uns ernst nimmt. Da muss ich schon sagen, das ist für mich inzwischen, ich meine, wir ruhen uns nicht aus, aber das war schon so ein kleines Tränchen, Freudentränchen, für mich so geil. Wir haben jetzt in diesen 3 Jahren wirklich ein Standing erreicht. So hatte ich mir, so hatten wir uns das vorgestellt, als wir die Gründung haben, dass wir genau so an diesen Punkt kommen. Und Ella, du hast vollkommen recht, man muss da immer weitermachen. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Immer wieder darauf hinweisen, nein, so sieht's aus. Wir sind diejenigen, wir können dir Expertise geben, wir können das Feedback geben. Glücklicherweise hat die Politik zunehmend uns auch zugehört in letzter Zeit und uns eingeladen und unsere Expertise auch angenommen. Und da sind wir jetzt aber an einem Punkt, weshalb wir auch heute diese Folge jetzt produzieren. Und da geht es jetzt mal ganz konkret um Kohle. Wir haben jetzt über viele positive und viele kritische Punkte geredet. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Verein ist erstmal ehrenamtlich organisiert. Das heißt, wir Vorstände kriegen kein Geld für diese Tätigkeit, die wir machen. Aber wenn man wie wir jetzt viele Mitglieder haben, da ist allein ein Verwaltungsaufwand, der entsteht. Wir haben jetzt ein Büro in Köln, wir haben uns entschieden, Ella, du bist Geschäftsführerin geworden mit einer halben Stelle. Wir haben eine Geschäftsstellenleitungsposition, wir haben den Artist Elevator, wo auch eine Stelle entstanden ist. Wir haben uns professionalisiert und es ist aber als Bundesverband so, dass man nicht einfach von der Politik mal eben hier Geld bekommt, damit wir diese Arbeit erledigen können, sondern es ist immer an Projekte gebunden. Man muss für Projekte Gelder ansuchen, kann darüber so ein bisschen Positionen finanzieren. Das haben wir eigentlich ganz, also wir sind noch sehr klein, aber wir haben uns ganz gut professionalisiert nach der Gründung. Und jetzt ist die Situation so, dass die jetzige politische Lage, nämlich das Ende der Ampelregierung, dazu geführt hat, dass wir eine Förderung sehr wahrscheinlich nicht bekommen werden, die wir beantragt haben. Ella, vielleicht kannst du das nochmal genauer ausführen.
Ja, genau. Also ich möchte es gerne auch einmal in dem politischen Kontext beschreiben. Also grundsätzlich ist es so, dass immer noch mal eine Bereinigungssitzung am Ende eines jeden Haushaltsjahres stattfindet, die dann sozusagen die übrig gebliebenen Gelder, Restposten sozusagen verwertet und sie in den neuen Haushalt, der dann irgendwie eine Woche später verabschiedet wird, ins neue Jahr überträgt. In diesem Fall wurde jetzt die Regierungskoalition aufgelöst und das bedeutet erstmal, dass die Regierung jetzt ja übergangsmäßig eine Minderheitsregierung ist und das heißt, es gibt keine Mehrheit im Parlament und deshalb kann kein Haushalt beschlossen werden. Das heißt grundsätzlich, dass gar keine neuen Gelder freigegeben werden für gar nichts. Also das betrifft tatsächlich nicht nur uns, sondern eben natürlich auch ganz, ganz viele andere Initiativen, aber vor allem auch eben Initiativen, die es noch nicht so lange gibt, die also keinen festen Haushaltsposten haben. Weil die laufen weiter, damit einfach die Arbeit natürlich grundsätzlich weitergehen kann, wird alles, was sozusagen jetzt schon seit mehreren Jahren drin ist, läuft einfach so weiter wie bisher, bis ein neuer Haushalt, also bis eine neue Regierung gebildet oder ein neuer Haushalt beschlossen wurde. Was, wenn wir jetzt von der aktuellen Timeline ausgehen? Naja, vielleicht im Frühjahr, Sommer nächstes Jahr wahrscheinlich der Fall sein wird. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Unsere Idee war ursprünglich, und das haben wir, glaube ich, auch politisch ganz gut vermittelt bekommen, mit der vorherigen Regierungskoalition im Bereinigungshaushalt berücksichtigt zu werden. Da haben wir einen ganz konkreten Plan gehabt mit 7 Projektteilen, unter anderem, ich sage jetzt mal ein paar so, damit ihr auch wisst, es ein bisschen konkret zu machen, eine Studie zur Einkommenssituation freier Musikschaffender, die wir dringend brauchen, um einfach mal so handfest zu wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Dann einen Leitfaden zum Thema Elternschaft in der Selbstständigkeit, auch so ein schönes Projekt, was anschließen soll an das Starterkit-Selbstständigkeit. Ist jetzt kein Riesenprojekt, ist aber einfach ist einfach eine schöne Sache, die auch wieder eine Handreichung sein soll, Dinge vereinfachen sollen. Dann hatten wir geplant Roundtable zur fairen Live-Branche, wo es eben auch nochmal konkret darum ging, mit der Veranstaltungsbranche sich zusammenzusetzen und nach Lösungen zu suchen, wie die Live-Branche wirklich verbessert werden kann, und zwar mit grundsätzlichen Arbeitsbedingungen. Markus, du hast am Anfang gesagt, Arbeitszeiten, also wirklich so Standards mal zu etablieren und zu diskutieren. Also all diese Sachen hatten wir geplant, in ein schönes Programm gepackt und versendet. Und genau, aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist dieser Plan also mit absoluter Sicherheit, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr nur ein nicht mehr nur eine Vermutung, wird dieser Finanzplan überhaupt nicht so umzusetzen sein. Wenn wir den irgendwann nochmal durchführen wollen, dann müssen wir mit einer neuen Bundesregierung darüber sprechen. Und das ist aktuell für uns so schwierig, weil wir natürlich jetzt im letzten Dreivierteljahr daran gearbeitet haben, Kontakte zu knüpfen mit dieser Regierung, um genau diese Projekte zu bewerben. Und jetzt haben wir quasi 2-3 Wochen Zeit, die möglichen neuen Koalitionspartner, die jetzt vielleicht in einer neuen Regierung zustande kommen, davon zu überzeugen, dass vielleicht Teile dieser Ideen mit in einen Koalitionsvertrag kommen, also in ein Wahlprogramm mit aufgenommen werden, was aber natürlich auch innerhalb der Kürze der Zeit einfach wahnsinnig schwierig umzusetzen ist. Also das ist jetzt mal so in Kürze zusammengefasst, was das aktuelle Problem ist.
Und deswegen rufen wir alle unsere Hörer auf, Mitglied zu werden. Ganz einfach. Weil das für uns die mittelbarste Lösung ist, uns langfristig von der Politik unabhängig zu machen. Das ist so ein bisschen die Thematik. Wir haben da jetzt auch auf Social Media immer mal wieder einige informative Videos am Start dazu, rufen dazu auf. Ich kenne in meinem Umfeld hier wahrscheinlich auch sau viele Leute. Immer wenn ich irgendwo hinkomme, zu irgendeinem Gig kommen, die alle, geil, ihr macht das ja super cool, danke. Und dann, ja, bist du Mitglied. Ah, das habe ich irgendwie noch nicht geschafft. So ist immer so die Antwort. Es ist total easy. Auf der Website gibt es alle Infos, die man braucht. Es dauert 3 Minuten, da einen Antrag auszufüllen. Wenn man dazu Fragen hat, kann man sich natürlich auch melden bei uns. Aber es ist wirklich jetzt quasi the time, es zu machen. Denn wir brauchen dann noch so ein paar hundert, um endlich von der Politik unabhängig zu sein. Das ist so das Ziel für uns. Um vor allen Dingen auch diese professionelle Struktur so aufrechtzuerhalten, wie sie jetzt gerade gut funktioniert. Ella, du willst was sagen?
Und nur weil du es vorhin ja nochmal angesprochen hast, dass ihr möglicherweise reiche und berühmte Leute hier als Hörerschaft haben, will ich auch nochmal diese Leute ansprechen. Also jemand, der einfach Musik liebt und sagt, ich möchte Musikschaffende unterstützen, also kann gerne auch natürlich größere Beträge in unsere Richtung spenden, weil es jetzt tatsächlich akut für die Finanzierung nächstes Jahr einfach zum Beispiel darum geht, dass wir diese Beratungsangebote wirklich aufrechterhalten können. Also das finde ich eins unserer Kernziele, dass wir weiterarbeiten können in der konkreten Beratung, dass wir auch die juristische Erstberatung erhalten können. Und wenn jemand sagt, ey, ich finde es eigentlich mega geil, was ihr da macht, und ich mach vielleicht gar nichts mit Musik, habe aber trotzdem hier gerade mal 5.000 Euro rumliegen, please do it. Alles hilft und mehr ist mehr.
Mehr ist mehr, genau. Und ich finde es generell auch, ich bin seit Anfang von, wann war das, 2021 ging es los mit euch. Ich war von Anfang an dabei und habe irgendwie, war mir sicher, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist, gerade für, egal, ob es jetzt die Kulturlandschaft ist in ganz Deutschland, was einfach neue Künstler betrifft, die rauskommen, die Hilfe bekommen. Es geht ja eigentlich auch um eine Wirtschaftskraft. Ne? Ich meine, die Musikindustrie ist eine starke Wirtschaftskraft in Deutschland. Und warum soll man das unterschätzen? Weil Deutschland ist so aktiv musikalisch und künstlerisch. Und ich glaube, gerade ein Verband und die Organisation von der kompletten Musiklandschaft, die ist so wichtig in Deutschland, um überhaupt auch kulturell und auch wirtschaftlich einfach einen guten Stand zu bekommen. So, ne? Gerade auch was die Politik angeht. Und ich finde es super spannend und wichtig. Und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, sollten da wirklich mal auf die Webseite klicken, da mal durchschauen und vielleicht sogar mal anrufen und auch mit Musikern telefonieren, wie mit uns vielleicht, oder mal Mails schreiben und fragen, was das so bringt und was der Sinn ist. Wir haben jetzt schon vieles erwähnt, was es bringt, wissen wir mittlerweile. Und check die Sache aus. Ich glaube, es ist super wichtig. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Yes, das klingt doch nach einem guten Schlusswort.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ein mega geiles Schlusswort. Bitte checkt aus www.promusikverband.de. Folgt uns auch gerne auf Facebook und auf Instagram. Und da wird es also auch in den nächsten Wochen immer wieder ein paar Snippets zum Reposten geben. Sprecht in euren Projekten, in euren Bands mal darüber. Und weil wir immer wieder Leute hören, die sagen, hey, ich habe es gar nicht mitbekommen, was ist es denn genau? Oder vielleicht shared auch diesen Podcast. Das ist vielleicht sind einige Informationen jetzt drin gewesen. Wir haben jetzt nicht alle Themen im Detail angeschnitten, aber ich hoffe, wir konnten euch jetzt mal so eine Art Überblick verschaffen, was Promusik ist, worum es uns geht. Und ist ja schon geil, wenn 4 Leute hier schon Mitglied sind und das jetzt auch schon mit ein paar Jahren Erfahrung quasi berichten können aus der Arbeit und aus den Erfolgen, die wir damit schon erzielen konnten. Tausend Dank an euch beide, Ella und Christopher, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei uns
am Start zu sein. Ja, vielen Dank für die
Einladung. Mega gut. Und ich denke, wir werden vielleicht mal in einem Jahr das nochmal wiederholen und mal gucken, so eine Art...
Gucken, ob wir die Weltherrschaft schon übernommen haben.
Genau. Ja, einfach mal, was in dem Jahr passiert ist und wie so die Lage dann ist und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz cool, das mal zu revisiten. Mhm. Tausend Dank, dass ihr am Start gewesen seid. Viel Dank. Erfolg weiterhin.
Vielen Dank euch.
Bye-bye.
Bye-bye. Ciao.
Ciao.
Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.